ARD. SWR Kultur. Forum.
Männer wählen rechts, Frauen links. Gibt es einen politischen Gender Gap? Mein Name ist Klaus Heinrich. Muskeln trainieren, Fleisch essen, Sportauto fahren, alles okay, sagen jetzt sogar die Grünen. Zumindest die Unterzeichner eines grünen Männermanifests, das auch Parteichefin Franziska Brandner unterschrieben hat. Einer ihrer Vorgänger, Anton Hofreiter, sagte mal, es gibt im linken Lager kein positives Bild moderner Männlichkeit. Jetzt vielleicht doch. Die auffällige Männerfreundlichkeit bei den Grünen hat natürlich etwas mit den Wahlen zu tun. Bei der Bundestagswahl haben mehr als ein Viertel der männlichen Erstwähler AfD gewählt, Tendenz steigend, und die jungen Frauen haben meistens links gewählt. Warum ist das so? Was müssen die Parteien tun, um auch Männer zu erreichen? Ob mit oder ohne Rollenproblemen? Darüber diskutieren wir in diesem SWR-Kulturforum mit Dr. Ansgar Hudde, Soziologe an der Universität Köln, mit Julian Theilen, er ist Feuilleton-Redakteur bei der Welt, und mit Professor Dr. Eva Walter, sie leitet die Abteilung Sozialpsychologie an der Universität Trier. Herr Hudde, Sie haben sich das Wahlverhalten der Männer angeschaut in Deutschland. Stimmt denn unser Titel, Männer wählen rechts und Frauen wählen links, oder ist das mal wieder eine maßlose journalistische Übertreibung?
Es ist natürlich eine Übertreibung, aber eine, die schon auch einen wahren Kern hat. Wir sehen, dass sich das Wahlverhalten zwischen den Geschlechtern weiter auseinander bewegt. Und das insbesondere bei den jungen Leuten. Und das, was wir bei der letzten Bundestagswahl gesehen haben, 2025, das war der größte Geschlechterunterschied bei den jungen Leuten, den wir je in der Bundesrepublik in irgendeiner Altersgruppe gesehen haben. Da, wo es natürlich stark verallgemeinert ist, insbesondere die jungen Leute sind politisch sehr vielfältig, sowohl die Frauen als auch die Männer. Weder sind alle Frauen links, noch sind alle Frauen rechts.
24% der Männer haben AfD gewählt, insgesamt bei der letzten Bundestagswahl. Aber nur 18% der Frauen. Frau Walter, ist das mehr als ein Trend?
Ja, das kommt drauf an, wo wir hinschauen. Also europäisch zeigt sich ja durchaus ein heterogeneres Bild. Aber grundsätzlich gibt es den Trend overall schon, zumindest in der Bundesrepublik, dass Frauen eher links von der Mitte wählen und Männer eher rechts von der Mitte. Das stimmt.
Das wollen wir natürlich beobachten und analysieren, worin das liegen kann, Herr Theilen. Aus Ihrer Sicht, um die Runde mal voll zu machen, sehen Sie auch so etwas wie einen Gender Gap oder ist das ein einmaliges Verhalten bei der letzten Bundestagswahl gewesen?
Nee, ich glaube, wer aufmerksam durch die Welt geht, und ich wohne jetzt zwar in Berlin, da ist das auch zu beobachten, aber der sieht zumindest kulturell einen großen Unterschied zwischen den Geschlechtern. Ich bin auch kurz davor geneigt zu sagen, der Geschlechterkampf ist eigentlich mittlerweile eher ein Kulturkampf oder ein Klassenkampf geworden. Und das zeigt sich auch in den Wahlergebnissen, glaube ich.
Herr Hudde, seit wann gibt es diesen Trend überhaupt, dass Männer und Frauen signifikant unterschiedlich wählen in Deutschland?
Der ist relativ neu. 2017 hat er angefangen, 2021 verstärkt, 2025 nochmal verstärkt.
Wie sieht das in anderen Ländern aus?
Es ist also beim Wahlverhalten, es gibt ein paar Länder, wo wir es schon länger sehen. In den USA wird da auch schon länger drüber diskutiert. Deutschland wirkt da so ein bisschen wie ein Nachzügling, was vielleicht aber auch manchmal an Datenartefakten liegen kann. Das vorherige Forschung oft auf Umfragedaten basiert. Und da geben nicht alle Menschen zu, wenn sie rechts wählen.
Vielleicht handelt es sich ja auch um eine Modeerscheinung, das wollen wir nicht ausschließen. Bei der vorletzten Bundestagswahl haben die Erstwähler zu 23% jeweils FDP und Grüne gewählt. Bei der Wahl im vergangenen Jahr waren es AfD und vor allem die Linke, die weit vorne waren bei den unter 24-Jährigen. Frau Walter, ist das eine Form von Radikalisierung, die wir erleben?
Naja, Wahlverhalten ist zunächst mal ein komplexes Geschehen und man muss sich mindestens zwei Seiten angucken, nämlich die Angebotsseite und die Nachfrageseite. Also die Angebotsseite wäre das, was die Parteien so im Wahlprogramm schreiben oder was sie in Parteiveranstaltungen äußern. Und die Nachfrageseite sind die veränderten Bedürfnislagen der Menschen, die wählen sollen. Und beides befindet sich ja in Veränderungsprozessen. Also sowohl die Parteienlandschaft hat sich geändert in ihrer zum Teil sehr geschlechtsspezifischen Ansprache. Und aber auch die Bedürfnislagen der jungen Leute und der Menschen insgesamt verändert sich in Zeiten von Polykrisen, in Zeiten von schnellen Transformationsveränderungen. Und um Wahlverhalten zu erklären, müssen wir immer beides anschauen.
Womit rechnen Sie denn, wenn wir bald im September Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern, in Sachsen-Anhalt und in Berlin, also drei, wenn man so will, ostdeutsche Länder, sind die Ossi-Männer anders und noch mehr vielleicht in Sachen Gender Gap unterwegs als ihre westlichen Altersgenossen?
Tendenziell ist der Gender Gap sogar eher kleiner im Osten. Und generell gilt, der Gender Gap ist dort kleiner in den Altersgruppen und in den Regionen, wo, zumindest wenn man jetzt auf einzelne Parteien schaut, auf die AfD, dort, wo die AfD insgesamt stark ist. Also wir werden, wenn wir anschauen, die letzte Bundestagswahl in zum Beispiel Sachsen-Anhalt, in den mittleren Altersgruppen bewegen wir uns irgendwie im Bereich von Männerwählen zu um die 50% AfD, Frauen um die 40%. Und grob in so einem Bereich werden wir uns vielleicht auch bei den Landtagswahlen bewegen. Die älteren Leute ab 70, die wählen deutlich weniger AfD und junge Leute ein klein bisschen weniger.
Wir wollen uns in dieser Sendung ja um die Männer kümmern. Deshalb fragen wir mal nach den möglichen Gründen, warum Männer eher ein bisschen rechter wählen als die Frauen und woher das kommt und ob das einen Zusammenhang gibt in der politischen und gesellschaftlichen Diskussion der letzten 10 Jahre. Ich werfe ein Stichwort in die Runde: Rollenunsicherheit. Geht's den Männern nicht gut?
Wenn wir sagen, dass Bildung auch zur Lebensqualität beiträgt, dann zeigt sich ja ein Trend, dass mehr Frauen Abitur machen, beziehungsweise weniger Männer Abitur machen. Und auch bei den Hochschulabschlüssen zeigt sich dieses Bild. Und wir wissen ja auch, dass Bildung ein Prädiktor für Wahlverhalten ist. Also an der Stelle können wir sagen, den Männern geht es zumindest anders als Frauen. Das ist sozusagen auf der Bildungsebene. Und auf der ökonomischen Ebene, ich hatte ja eben schon was zur Transformation gesagt, Männer arbeiten ja nach wie vor verstärkter im Industriesektor. Da bleibt ja durch die Transformation kaum ein Stein auf dem anderen. Es gibt sehr krasse Umsprünge im ökonomischen Bereich und das betrifft Männer eher als Frauen. Auch hier könnte man daraus schließen, dass Männer sich eher verunsichert fühlen. Und auf einer dritten Ebene hat sich natürlich durch die Liberalisierung der Geschlechter in den letzten Dekaden das Machtverhältnis zugunsten von Frauen verschoben. Und es ist in der Tat so, dass Männer das auch als Bedrohung wahrnehmen können.
Bleiben wir mal bei den Jobs am Anfang und die ja zusammenhängen natürlich auch mit der Bildung. Welchen Job kann ich wählen? Welchen Job will ich wählen? Ist das Problem Deindustrialisierung, das wir ja jetzt im großen Maßstab in Deutschland diskutieren, Herr Theilen, ein Grund dafür, warum Männer Orientierungsschwierigkeiten haben? Weil, sagen wir mal, körperlich betonte Arbeit in Industriebetrieben einfach A, verschwinden und B, unter Wert verkauft werden?
Nee, ich glaube, sie erfahren zumindest gesellschaftlich nicht mehr diese Anerkennung. Wenn jetzt Frauen mit einer Menge kulturellem Kapital ausgestattet sind, akademische Karrieren machen, die ganzen Codes der akademischen Klasse in der Großstadt bedienen können und da ist eine männliche Klasse, die das vielleicht nicht so kann, dann kann man schon beobachten in den vergangenen Jahren, dass da auch so eine Paternalisierung stattfindet. Ne? Also ich bin 34 Jahre alt, deswegen noch viel bei Social Media und Instagram unterwegs und es gab so eine Szene, die ich letztens gesehen habe, die für mich sinnbildlich dafür steht. Und da ist zwar Lola Weipert, das ist ein relativ wohlhabendes Model, hat ein Reel darüber gedreht, dass sie einen Bauarbeiter ein bisschen ungelenk angeflirtet hätte. So, das hat für sehr viele Reaktionen gesorgt. Aber ihr war in dem Moment gar nicht bewusst, dass sie eigentlich gesellschaftlich in einer viel höheren Position war als er, weil er dann einen Bauarbeiter hat, der wahrscheinlich einen Bruchteil von ihr verdient. Aber in ihrem Kopf war es trotzdem noch so, dass es die Männer sind, die ihr das Sagen haben und die Frauen unterdrücken würden. Da sehe ich schon in dieser kulturell höheren Klasse bei Frauen fehlendes Klassenbewusstsein für die materiellen Dinge. Und ich glaube, dass das viele Männer spüren und sich deswegen irgendwie auch paternalisiert, abgewertet fühlen.
Weil er ja nicht mehr der Ernährer ist, wie das früher halt so üblich war in der klassischen Kleinfamilie, die wir kennen. Da war der Mann der Ernährer und die Frau blieb zu Hause. Dieses Rollenbild hat sich ja nun deutlich verändert.
Nichtsdestotrotz haben wir in Deutschland ja auch immer noch einen Gender Pay Gap. Aha. Also es ist ja nicht so, dass die Frauen jetzt zügellos die Macht übernommen hätten und auch die Gehaltsklassen angeht, die Männer überholt hätten. Dem ist ja bei weitem nicht so. Also wenn wir von Kulturkampf sprechen, dann müssen wir uns immer auch die materiellen Ausgangsvoraussetzungen genauer anschauen. Und da kann das schon im Einzelfall natürlich so sein, dass die Frau den höheren Bildungsabschluss und auch den höheren sozialen Status genießt. Aber overall hat sich ja der Rollenstatus nicht umgedreht, sondern es hat sich bestenfalls angenähert, sodass die Frauen etwas aufgeholt haben. Und ich glaube, das Bild wenn man das ein bisschen zurückrutscht oder zurückkorrigiert, zeigt auch eher, wie die Diskrepanz zwischen der Lebensrealität von Frauen ist und der Lebensrealität von Männern, weil beide fühlen sich in gewissem Ausmaß diskriminiert. Das zeigen im Übrigen auch unsere eigenen Studien.
Thema Gender Pay Gap und so weiter, der setzt ja vor allem dann ein, wenn es zum Beispiel an das Thema Elternschaft geht. Auch altersmäßig, also sagen wir mal, unter 40-Jährigen sehen wir den Gender Pay Gap ganz eindeutig. Wenn wir jetzt anschauen, Leute, die gerade zum Beispiel aus der Uni oder aus der Ausbildung kommen und den ersten Job machen, da ist er zumindest sehr gering. Und da haben wir natürlich die Situation, dass in der Altersgruppe junge Männer, die erleben auch eine Politisierung vom Gender Pay Gap, erleben aber vielleicht in ihrem Alltag, in ihrer Alterskategorie, dass es den ja da kaum gibt, weil der erst im Lebensverlauf eben später wirklich durchschlägt. Und das kann natürlich auch, ja, zu ja, Frustration oder sowas ähnlichem führen.
Aber der Gender Pay Gap, der schließt sich doch tendenziell. Nicht so, wie sich die Frauen das wünschen in der Geschwindigkeit, aber in der Tendenz doch schon. Oder liege ich da falsch?
Nee, da liegen Sie richtig. Der nähert sich sozusagen an und er ist da kleiner, wo die Löhne tariflich gesichert sind. Er wird da größer, wo über Gehalt verhandelt wird. Ja, ich möchte nur sagen, für beide Geschlechter gibt es nach wie vor und an unterschiedlichen Stellen Anlass für Diskriminierung. Und das ist, glaube ich, das, was man ernst nehmen muss.
Wir waren bei der Rollenunsicherheit, wir waren bei den unterschiedlichen Qualifikationen, weil Männer einfach nicht so gut sind in der Schule, offenbar nicht richtig gut sitzen können, undisziplinierter sind, wir kennen das ja alle. Hat sich das denn wirklich tatsächlich so gedreht oder ist es denn nicht letztlich doch in erster Linie eine Klassenfrage, wenn man das so nennen will, dass die Männer, die eben auch akademische Karrieren machen und ähnlich verdienen, wir haben es ja gerade gehabt, zumindest zum Beginn einer Berufslaufbahn, doch sich in keinster Weise hinter Frauen anstellen müssen? Oder sehe ich das falsch?
Ich meine, das Thema Klasse überlagert das natürlich alles oder steht vielleicht auch quer zu dem und ist tatsächlich was eine Ungleichheitsdimension, die extrem wichtig ist, aber vergleichsweise wenig Aufmerksamkeit bekommt, auch im öffentlichen Diskurs, im Vergleich zu Unterschieden zwischen Geschlechtern oder etwa nach Migrationshintergrund. Also ob jetzt die Eltern, ob man in einem Haushalt aufgewachsen ist, wo beide Eltern vielleicht verheiratet geblieben sind, mindestens ein Elternteil akademisch gebildet ist, hat man ganz andere Startchancen als alleinerziehend, vielleicht Arbeitslosigkeit, niedriger Bildungshintergrund.
Und ich glaube, dass dieser Diskurs, der jetzt auch zu dieser Verwirrung führt, der wird halt maßgeblich von akademischen Großstädtern, also popkulturell geprägt. Ne? Also jetzt sei es jetzt in den sozialen Medien oder in den etablierten bürgerlichen Medien. Das ist eine Klasse, von der sich dann eben viele Männer, nehmen wir jetzt mal den 19-jährigen Hauptschüler, der kann aus seiner Sicht eben nicht verstehen, warum er das privilegierte Geschlecht ist. Ne? Das ist für ihn schwer nachzuvollziehen. Und er hat auch da gute Gründe auf seiner Seite, warum das für ihn halt nicht unbedingt gilt, auch wenn er ein Mann ist.
Stimmt denn die These, dass die manche Männer aufstellen, die sagen, jetzt reicht's uns aber mit diesem Verlust von Privilegien, also sie sagen es vielleicht anders, mit den uns selbstverständlich zustehenden Platz in der Gesellschaft. Wir sind ein Opfer der Feminisierung von Wirtschaft und Gesellschaft oder noch härter ausgedruckt eines übertriebenen Feminismus. Ist da was dran?
Naja, das sind zunächst mal die Narrative, die sehr gerne insbesondere von AfD und anderen AfD-nahen Organisationen verbreitet werden. Also die AfD hat ja auch selber einen Kulturkampf ausgerufen und gesagt, es geht jetzt nicht nur darum, dass wir die materielle Politik verändern, sondern es geht vor allen Dingen auch darum, dass wir wie zum Beispiel jetzt die Geschlechterverhältnisse, wie auch die Bildungsverhältnisse, also dass wir auf der kulturellen Ebene Veränderungen herbeiführen. Also die Diskussion, die wir jetzt gerade eben führen, die wurde ja auch unter anderem von Maximilian Krah angestoßen, der gesagt hat, echte Männer sind rechts und die ganze Debatte damit erst ins Rollen gebracht hat. Und tatsächlich, das muss man den Rechtsaußenparteien zugutehalten. Sie haben diese Debatte und ihr Potenzial sehr früh erkannt und haben auch sehr früh erkannt, wie man mit diesen Themen der gefühlten oder narrativ verbreiteten Benachteiligung tatsächlich Menschen gewinnen kann, die dann auch die AfD zum Beispiel jetzt in dem Fall wählen würden. Also diese ganze Debatte ist ja sehr stark jetzt nicht allein aus dem gebildeten akademischen Milieu geprägt, sondern die wird sehr stark durch Rechtsaußenparteien geprägt und das ist auch in anderen europäischen Ländern so. Also von daher zur Wahrheit gehört eben auch, wo sind die Hauptnarrative verortet und die Hauptnarrative des unterdrückten Mannes, die kommen jetzt nicht aus dem bürgerlichen Milieu alleine, sondern sondern die speisen sich direkt aus diesem Milieu und werden aufgegriffen. Und tatsächlich müssen die anderen Parteien, um dem was entgegenzusetzen, und da finde ich das den Ansatz von den Grünen zumindest diskussionswürdig, auch diese Themen aufgreifen, die dann in der Luft hängen.
Mhm. Kommen wir gleich darauf zu sprechen. Jetzt haben Sie Maximilian Krah schon angesprochen mit seinem berühmten Zitat, echte Männer sind rechts. Das ist natürlich eine Überhöhung, sagen wir mal, des Angebots, das die AfD an Männer macht, die aber im Kern, so erteilen, korrigieren Sie mich da, doch eigentlich aussagt, Männer, ihr seid okay, so wie ihr seid. Ist doch kein Wunder, dass das ankommt, oder?
Ja, Maximilian Krah ist eine sehr interessante und natürlich auch irgendwo erschreckende Figur in diesem Diskurs, weil der hat ja auch viel über das Sexualhormon Testosteron agitiert. Und da hat er, glaube ich, ein unglaubliches Gespür für so Wörter zu finden, von denen man annimmt, dass sie auf der anderen Seite irgendwie verpönt sind. Also ich kann jetzt stichprobenartig durchgehen. Ich bin auch eher in einem linksliberalen Milieu sozialisiert. Und wenn da das Wort Testosteron gefallen ist, sind gleich Assoziationen an Krieger, toxische Männer losgegangen. Und das zeigt aber nur, dass dieser Kulturkampf um ein lebensnotwendiges Sexualhormon auf beiden Seiten stattfindet und dass da alle Leute auf beiden Seiten in irgendwas reinprojizieren, ihr Weltbild, und ja, versuchen irgendwie Leute hinter diesem Weltbild zu vereinigen. Und Maximilian Krah macht das, glaube ich, so, ja, da adressiert er so eine Kränkung, glaube ich, ne? So eine Kränkung und so eine, dieses Gefühl dieser Paternalisierung, die ich schon angesprochen habe, dass er diesen Männern das Gefühl gibt, so bei uns seid, dürft ihr so sein, wie ihr seid.
Herr Hoder, was bieten die denn eigentlich politisch an, so die rechte Partei? Wir reden von der AfD oder ähnlichen Parteien. Wie sprechen Männer an, sagen sie, ihr seid okay oder mehr noch als okay und wir wollen euch unterstützen, sind auf eurer Seite, aber in konkreter Politik, was bedeutet das denn, außer auf der Symbolebene?
In konkreter Politik fällt mir spontan nichts ein, was die AfD macht, was wirklich jungen Männern eindeutig helfen würde. Sie versprechen halt, läuft ja unter so einem nostalgischen Grundtenor, auch die Industriepolitik im Sinne von, Mensch, wir hatten doch mal die Verbrenner und die liefen super, dann können wir das doch wieder machen. Wir hatten doch mal das russische Gas und es lief super, können wir das doch wieder machen. Aber dass man jetzt sagen könnte, das gäbe die Politik, von der junge Männer jetzt da ausgesprochen profitieren könnten, kann ich nicht erkennen.
Frau Walter.
Ja, also ich würde sagen, auf materieller Ebene würde ich Herrn Hutte absolut recht geben. Aber was vielleicht schwerer wiegt, ist das, was Sie eben so Symbolpolitik genannt haben. Ich würde das immer Identitätsangebote nennen. Wir speisen unseren Selbstwert ja aus positiver Gruppenzugehörigkeit. Also Selbstwert ist das, was wir alle brauchen. Wir wollen gemocht, geliebt und anerkannt werden. Und das hängt zum Teil zumindest damit zusammen, ob wir eine Gruppe haben, der wir uns zugehörig fühlen und die gesellschaftlich positiv bewertet wird. Und das ist vielleicht etwas, wo tatsächlich die AfD punkten kann, weil sie eben nicht nur Nationalität als positiven Wert beschreibt, sondern auch Männlichkeit als positiven Wert. Und das ist dann genau einzahlend auf diese Kränkung, auf diese gefühlten, weil narrativ verstärkten Deprivationsgefühle, also Benachteiligungsgefühle von Männern. Das passt an dieser Stelle sehr gut. Und der dritte Punkt wäre, was die AfD durchaus zu bieten hat, ist Unterkomplexität. Also sie bietet ja für alle möglichen Fragen des Daseins, was keine Freundin, na gut, dann geh an die frische Luft. Ja. Also für alle möglichen Fragen des Daseins unterkomplexe Antworten. Und das ist etwas, was auch sehr stark einzahlt auf so ein Unsicherheitsgefühl, was viele Leute haben, dass sie eben denken, oh, es ist alles so komplex geworden, es gibt so viele Widersprüche in den Ansagen, und da kommt dann eine AfD und sagt, nee, ist eigentlich ganz einfach, geh einfach mal in die frische Luft.
Die ersten Erfolge der politischen Rechten in diesem Lager Punkte zu machen, haben die anderen Parteien aufgeschreckt. Die Grünen haben dieses Manifest geschrieben, da wollen wir jetzt mal kurz drauf schauen. Da heißt es tatsächlich, Fleisch essen und Sportauto fahren, ausgerechnet bei den Grünen, ist okay. Das sagen Linksgrüne, ist das glaubwürdig, Herr Theil? Oder ist das nur Taktik?
Naja, dieses Manifest war sehr entlarvend, weil da wurde ja gesagt, es ist okay, wenn du Sportwagen fährst, es ist okay, wenn du trainierst, Hauptsache ist, dass du kein Arschloch bist.
Genau.
Das heißt für mich, vorher haben sie gedacht, dass jemand, der Sportwagen fährt und Muskeln hat, ein Arschloch ist.
Ja.
So, und das würde man jetzt einkassieren, und dann, also sie haben quasi das zugegeben, was man halt immer schon ein bisschen gedacht hat, so. Und ob das glaubwürdig ist, schwer zu sagen. Ich glaube, diese Kehrtwende kommt viel zu spät, weil Maximilian Krah und Co. schon längst durch die Tür gegangen sind.
Und die anderen Parteien, haben die irgendwas anzubieten? Haben die den Gong gehört?
Ich ja. würde sagen, also was wir ziehen das Ganze jetzt sehr stark von der Männerseite auf. Ja. Ich finde, die Frauenseite ist mindestens ebenso spannend. Und ja, also was die Frauenseite angeht, haben die anderen Parteien den Gong durchaus eher mal gehört. Ja, und das sieht man ja auch an den Wahlerfolgen von Linken oder auch von Grünen teilweise zumindest. In Baden-Württemberg haben die Frauen ja auch sehr stark grün gewählt. Also da ist der Gong durchaus gehört worden. Aber ja, viel weniger laut gehört als sicherlich, was die Männerseite angeht, die AfD. Und von daher, ich will das Papier nicht verteidigen. Ich finde aber das Anliegen grundsätzlich sehr gut. Also ich glaube, wir brauchen eine gesellschaftliche Debatte, wie Männer ihre eigene In-Group positiv bewerten können. Das muss einfach so sein, weil sonst werden die tatsächlich von rechter Seite abgeholt, wo es oft anstrengungslose Selbstaufwertungsangebote gibt. Und von daher ist das Papier ein guter Anstoß. Inhaltlich steht da ja gar nichts von Fleischessen drin. Das wurde auch medial so ein bisschen umgezerrt, ja, um natürlich den Widerspruch zu den Grünen größer zu machen. Und also inhaltlich finde ich, das ist alles so ein bisschen vage und ein bisschen salopp dahergesagt. Aber grundsätzlich das Anliegen, die Diskussion zu führen und Angebote für Männer, insbesondere jüngere Männer, zur Orientierung zu machen, die nicht auf Kosten von anderen gehen. Darum geht es ja hier. Und auch, um klar zu machen, dass es eine Freiheit bedeutet, wenn Männer abweichen von einem starren Männlichkeitsbild. Das finde ich grundsätzlich positiv.
Wie sieht denn dieses positive Männerbild bei den Grünen jetzt aus? Also früher war immer sehr gern die Rede davon, von toxischer Männlichkeit oder von Defizitären bei den Männern. Man versucht ja jetzt, das ist ja erstmal die Erkenntnis in diesem Papier, ein positives Männerbild überhaupt zu entwickeln. Da gibt es einfach entweder nur die toxischen auf der einen Seite oder die progressiven Männer, die natürlich für Feminismus und so weiter sind. Aber was ist mit all denen dazwischen? Haben die Grünen da wirklich ein Angebot?
Also was ich ganz grundsätzlich in dieser Männlichkeitsdebatte, die schon seit Jahren geht, für problematisch halte, ist, dass diese Männlichkeitsdebatte mit dem Versprechen angetreten ist, die Möglichkeiten des Mannes zu öffnen. Also sowohl das als auch das zu sein. Und erlauben Sie mir als Feuilletonist auch eine kleine persönliche Anekdote. Als ich 20 Jahre alt war, das ist jetzt 14 Jahre her, hatte ich großen Liebeskummer. Und es gab damals noch nicht die Räume, so wie ich es jetzt wahrnehme, dass das als okay für empfunden wird, dieses Übersensibilität und so weiter. Mhm. Und jetzt, 14 Jahre später, habe ich das Gefühl, es gibt in die andere Richtung keine Räume. Also jetzt ist es schon ein Problem, wenn man irgendwie das irgendwie cool findet, jemanden auf dem Platz umzugrätschen oder so. Ja, das sind alles da ist so ein Über-Ich eingewandert, was die ganze Zeit mit mitschwingt und wo man Angst hat, irgendwie sich als toxisch zu entlarven. Und ich möchte damit nur sagen, dass ich das Gefühl habe, dass einfach nur A durch B ersetzt wurde und dass nur wirkliche Freiheit als Mann heute sensibel zu sein und irgendwie Liebeskummer zu haben und morgen wieder auf dem Fußballplatz zu stehen und jemanden abzuräumen und dann sich darüber zu freuen, zu gewinnen, dass die nicht wirklich entstanden ist in diesem Männlichkeitsdiskurs.
Gibt es den denn? Und wo findet dieser Männlichkeitsdiskurs statt? Ist der nicht auch so ein bisschen milieuabhängig?
Ja, da bin ich natürlich jetzt auch biased, weil ich auch eher so, wie gesagt, in der Großstadt bin und viel auf Social Media unterwegs bin und da weiß man ja immer nicht, wie man in diese Algorithmen reingeraten ist, in denen man da ist. Aber klar, ich habe jedes zweite Reel, was ich mir angucke, da geht es eigentlich nur darum, zu sagen, was man als Mann nicht sein sollte, ne? Und wie man sich verändern sollte, was man machen sollte beim Date und so weiter. Und dass es da eigentlich auch alles gar nicht mehr taugt mit den Männern, dass man das alles in die Tonne treten kann. Das geht nicht mehr, die haben es nicht gepeilt und so. Und das ist schon, wie gesagt, dass das selbst bei mir jetzt das Gefühl eingenistet worden ist, als Mann, der in der Großstadt ist und auch diese vermeintlichen akademischen linksliberalen Codes bedienen kann. Da kann ich mir dann immer nur vorstellen, wie muss das bei einem Mann sein, der eben nicht also akademisch, großstädtisch, trittsicher ist. Ne? Ja, das wäre das, was mir da spontan so einfällt.
Ja, ich würde hier auch den Diskurs wieder ein bisschen auf den Boden von empirischen Studien zurückholen wollen. Was wir ja finden, ist, dass antifeministische, und das widerspricht dem, was eben gesagt wurde, dass antifeministische Narrative ja auf dem Vormarsch sind. Und im Übrigen zur Frage, was unterscheidet Ost und West, die ja auch so im Raum steht, gibt es eine Untersuchung von der Uni Leipzig 2024. Und da ging es um antifeministische Einstellungen. Und da zeigt sich eben, dass zum Beispiel auf die Frage, Frauen, die zu weit gehen, müssen sich nicht wundern, wenn sie in ihre Schranken gewiesen werden, im Osten 35% zustimmen, im Westen 23% zustimmen. Und bei anderen Fragen ist das ähnlich. Und auch weltweit zeigt sich, dass Antifeminismus ein Brückennarrativ zwischen verschiedenen Maskulinitätsgruppen ist. Also von daher dieses vielleicht individuell immer Richtige, das möchte ich nicht bezweifeln, dass man das auf individueller Ebene so erleben kann. Also diese richtigen Erfahrungen, die zeigen sich bei empirischen Studien dann doch viel seltener und es zeigen sich andere und ich finde viel bedrohlichere Aspekte, nämlich dass auch bei jüngeren Männern Antifeminismus sich wieder weiter verbreitet, als es früher gegeben war.
Dann sagen Sie uns doch bitte, was Antifeminismus ist.
Ja, zum Beispiel diese Frage. Also Frauen, die zu weit gehen, müssen sich nicht wundern, wenn sie in ihre Schranken gewiesen werden. Mhm. Ja, also das ist so, früher hätte man gesagt, das ist sexistisch. Ja. Heute würde man sagen, das ist antifeministisch. Also da geht es darum, dass der Anspruch von Frauen, die gleichen Rechte zu haben wie Männern, mit Repressionen beantwortet werden sollen. Das würde ich jetzt zumindest anhand dieser Frage und dem Fragebogen, der da verwendet wurde, als Antifeminismus bezeichnen.
Und wieso ist das so? Woher kommt das? Ist das eine Reaktion auf zu viel Feminismus? Ist das einfach, oder hat das andere Gründe? Diese Welle, gibt es eine Erklärung dafür, warum der Antifeminismus oder antifeministische Einstellungen gewachsen sind?
Also das ist ja wie immer ein komplexes Geschehen, aber eine simplifizierende Antwort ist ja, das ist auch eine Reaktion, eine quasi Gegenbewegung auf die Liberalisierung der Geschlechter. Aber ich würde, also das ist so die Antwort, die da sehr schnell immer kommt. Ich würde sagen, trotzdem, es gibt natürlich auch eine materielle Grundlage. In Zeiten von schwindenden Ressourcen gibt es auch mehr Auseinandersetzungen um Macht, um Prestige, um materielle Güter. Und die wird auf allen Ebenen, auf Klassenebene, auf Geschlechterebene, auf anderen gesellschaftlich relevanten Ebenen geführt. Und die Geschlechterebene ist eben auch ein Kampfspielplatz auf dieser Ebene. So würde ich das mal ansatzweise versuchen zu beantworten.
Also eine Art Verteilungskampf.
Unter anderem auch, ja.
Männer wählen rechts, Frauen links. Gibt es einen politischen Gender Gap? Das diskutieren wir heute hier im SWR Kulturforum. Es diskutieren Ansgar Hudde, Julian Theilen und Eva Walter hier in diesem SWR Kulturforum. Dann schauen wir doch mal auf die Männer, auf die die Grünen vielleicht abgezielt haben in ihrem Männermanifest. Aber eben nicht nur die Progressiven sind, die sich Feminismus gut vorstellen sollen, sondern die Männer in der Mitte. Diejenigen, die schon irgendwie mitbekommen haben, dass die Frauen größere Anteile haben, dass auch in Ordnung finden, aber vielleicht doch manchmal ein bisschen verwirrt sind, wenn es Diskussionen gibt, zu denen sie was sagen sollen, zu denen sie aber nichts zu sagen haben oder glauben, nichts zu sagen zu haben. Etwa die ganzen Gewaltdebatten erlebe ich so, dass die mittleren Männer ja sehen, schrecklich, schrecklich, was passiert. Fall Fernandes beispielsweise. Aber was hat das mit mir zu tun? Ich tue so etwas ja nicht. Entziehen sich die Männer auch den wichtigen Diskussionen, wäre meine Frage. Herr Theilen.
Definitiv. Weil da eine große Unsicherheit ist, das habe ich in meinem Umfeld gesehen nach dem Colin Fernandes-Fall, dass dann auch mir Freunde geschrieben haben, so, ich würde mich gerne dazu äußern, ich weiß aber nicht wie und so weiter. Und dass ja da so ein Unbehagen ist, und da würde ich sagen, das Unbehagen kommt vielleicht aber auch daher, dass es ist ja natürlich auch ein Tanz auf dem Drahtseilakt, sage ich jetzt mal so, feministischen Content zu machen. Und ich rede jetzt immer so viel über Social Media, das können Sie gerne kritisieren, aber das ist eben der Ort, wo diese Debatten auch hauptsächlich stattfinden. Es ist ein Drahtseilakt, dort feministischen Content zu machen als Mann. Insofern, als dass das auch sehr, sehr schnell zur Gegenlawine führen kann, weil dann, es gibt auch viele Feministinnen, die sagen, ja, der macht jetzt hier feministischen Content auf unserem Nacken, das ist so, das ist wieder nur Ausdruck des Patriarchats und so weiter, weil der unsere Denkfiguren übernimmt und damit Reichweite erzielt. Also muss man sehr, sehr genau sein, den richtigen Ton treffen, feines Gespür für den Ton haben. Und ich würde aber in der grundsätzlich trotzdem zustimmen, dass in den entscheidenden Fragen die Männer dann doch zu still sind.
Herr Hudde, ist das auch Ihre Beobachtung als Mann?
Ja, also es tendenziell ja. Also es ist eine die Frage auch, wo Normalos sozusagen mit ohne jetzt expliziter medialer Reichweite. Wie sollten die Stellung beziehen und tun sie das im Alltag, wie bei Fällen bei Fernandes? Es gibt sicherlich auch viele, die sich da äußern. Es gibt sicherlich auch andere, denen vielleicht so ein bisschen die Sprache fehlt und die auch diese Unsicherheit haben, was sollen sie jetzt wie sagen. Und das, was gerade genannt wurde, dieses, dass man denkt, wenn man sich jetzt das und das sagt, wird man vielleicht so als der performative Mann wahrgenommen, der das irgendwie so, ne, so als der bildlich gesprochen mit dem feministischen Buch im Park liest und das so hinhält, dass alle sehen können, ne? dass dieser Vorwurf kommt, dass man das ja so zur Show macht. Ist also ja auch von daher eine Drahtseilakt für einige.
Was man macht, macht man falsch, heißt es dann natürlich auch wieder. Aber es geht ja nicht nur darum, ob sich die Männer Gedanken machen, sondern es geht ja auch um ihr Rollenverhalten. Haben Sie den Eindruck, dass sich zumindest in den gebildeten Kreisen, aber vielleicht nicht nur in denen, sondern generell, dass es vielleicht gar nicht so viel Rollenverhaltensänderung gegeben hat in den letzten Jahren? Mir kommt das manchmal so vor, dass es zwar über alle möglichen Dinge diskutiert wird, auch kritisch, auch selbstkritisch diskutiert wird, aber das tatsächliche Rollenverhalten jetzt in der Familie, in der Partnerschaft, gegenüber Frauen generell gar nicht so schrecklich viel verändert haben, oder liege ich da falsch?
Was zum Beispiel Zeitverwendungsdaten schauen, ist das insbesondere, also Väter heutzutage verhalten sich sehr anders als die Väter ihrer Vätergeneration. Also zum Beispiel das, wie viel Zeit Väter mit ihren Kindern verbringen. Klar, dann kann man wieder sagen, tendenziell machen Väter ja häufiger die Spaßaktivitäten am Wochenende als Mütter. Aber sag mal, wie viel insgesamt, wie aktiv Väter ihre Vaterschaft heute leben, ist eine Riesenveränderung gegenüber dem, wie es vor einigen Jahrzehnten war. Also ich würde mal sagen, es gibt zumindest einige Bereiche, wo es sehr deutliche Veränderungen gibt, die aber auch vielleicht so langsam passieren, dass man sie vielleicht dann auch gar nicht so richtig wahrnimmt und die vielleicht auch sehr so im Privaten passieren und dann nicht so die Strahlkraft haben.
Frau Walter, wie sehen Sie das, Ihre Beobachtung?
Also ich kann das nur unterstützen. Ich finde, das hat sich massiv verändert. Mhm. Also sowohl im Bekanntenfreundes- als auch Familienkreis ist es eigentlich selbstverständlich mittlerweile, dass Väter, also Männer auch Familienzeit nehmen, Elternzeit nehmen. Ich erlebe sogar, dass Kollegen, also ich sage das jetzt bewusst, Männer, also Kollegen, mit ihren Kindern argumentieren, weil sie einen Termin nicht wahrnehmen können. Das ist etwas, was noch nicht sehr alt ist, dass da tatsächlich auch erkennbar Einschränkungen beruflicher Art in Kauf genommen werden. Fast mit so einem Stolz in der Stimme, ich kann nicht, weil ich muss mein Kind abholen. Also das hat sich, finde ich, massiv verändert. Auch die Wertigkeit von Care-Arbeit für Männer und auch die Selbstverständlichkeit, mit der das passiert. Also meine Beobachtung ist, dass das also eine wirklich dramatische, im positiven Sinne dramatische Entwicklung ist.
Hat sich auch das Selbstbild der Männer da tatsächlich gewandelt, wenn es also eine solche doch Verhaltensveränderung gibt, etwa in der Partnerschaft, aber auch mit Konsequenzen für den Beruf? Das hat ja richtig materielle Folgen. Hat sich das auch im Bewusstsein der Männer verändert?
Ich kenne jetzt keine Untersuchung, die das abschließend untersucht hätte bisher, aber meine Beobachtung ist ja natürlich, also dadurch, dass der Tag ja nur 24 Stunden hat und die Zeit, die man dann zum Beispiel mit den Kindern, mit der Familie verbringt, auch das eigene Selbstbild bestimmt, wird sich damit auch definitiv im Laufe der Zeit das Rollenbild verändern.
Und wenn sich das Rollenbild verändert, stellt sich dann natürlich auch die Frage, wie dann das moderne Rollenbild der Männer aussieht. Gibt es eins, das, sage ich mal, wir haben ja eben auch schon über die Klassenaspekte gesprochen, also über die unterschiedlichen Bewusstseine und auch Sein in verschiedenen sozialen und ökonomischen Situationen. Kann es so etwas wie ein gemeinsames Männerbild überhaupt geben, ein gemeinsames verändertes Selbstbewusstsein, oder ist das vielleicht auch gar nicht notwendig? Reicht es, wenn sozusagen innerhalb der Milieus die Leute sich entsprechend verhalten, gegebenenfalls verändern?
Ich meine, es gibt ja keinen bundesweiten Männerstammtisch, wo man sich dann einigt, was ist jetzt unsere gemeinsame Rolle? Ja. Also was ist ja das, was man dann oft eigentlich nachhinein analytisch zieht aus dem, was gelebt wird? Mhm. Und damit komme ich vielleicht zum Punkt, den ich so generell irgendwie auch zu diesem Text jetzt der Grünen denke. Dieses, was ist praktisch, was will man diskursiv, analytisch als Bild vorschlagen versus was lebt man einfach und schaut, was gibt es dann für Gemeinsamkeiten, was kommt an. Also vereinfacht gesagt, warum schreibt man so ein Manifest, anstatt zu sagen, keine Ahnung, ich mache Videos, wo ich pumpen gehe oder sonst was und währenddessen über grüne Politik rede. Und dann schauen wir mal, kommt das an. Dann mache ich ein Video, da wenn ich vielleicht ein Kind mit dem Kinderwagen durch die Gegend schiebe und dann schauen wir mal, wie kommt das an.
Ach so, das ist sozusagen als kleiner Test sozusagen. Aber mir geht es ja darum, da will ich ja hinaus, weil wir reden ja auch ein bisschen politisch über die ganze Diskussion, über das Wahlverhalten von Männern und Frauen und fragen uns, ob es sozusagen einen politischen Gender Gap gibt. Dann stellt sich natürlich nicht nur die Frage, ob sich die politischen Parteien an Männerthemen, falls es die überhaupt gibt, sondern ob sie generell auch Rollenangebote überhaupt machen können oder ist Politik da vollkommen überfordert und eigentlich nicht die richtige Adresse.
Also ich glaube, es hängt sehr stark davon ab. Also diese Frage zum Beispiel, ob es eine gemeinsame Rollenverantwortung für Familie gibt, hat ja auch etwas damit zu tun, wie die ökonomische Situation ist, klar, ob man Zeit dafür hat und so weiter. Und ich denke, das ist auch ein Aspekt, den wir nicht vergessen sollten, wie sich die wirtschaftliche Situation für junge Familien in Zukunft gestaltet. Und wenn der ökonomische Druck zunimmt, sodass die Arbeitszeiten auch wieder länger werden, dann wird es schwieriger mit der gemeinsamen Care-Arbeit. Also ich denke, das muss man immer im ökonomischen Kontext betrachten. Und das ist ja etwas, was dann häufig auch dazu führt, dass Männer weniger Elternzeit nehmen, weil sie sagen, na gut, overall verdiene ich doch mehr als die Frau. Und das sind dann oft die harten Randbedingungen, die das Rollenverhalten langfristig stärker determinieren als eine wie auch immer geartete politische Einstellung.
Ja, gibt es denn da irgendwie eine Tendenz, sozusagen wieder zurück zum traditionellen Familienbild zu kommen? Das gibt es immer wieder mal so als Mini-Trend. Aber gibt es das als großen Trend? Ist das zu beobachten?
Ich denke, wir haben ja teilweise gegenläufige Bewegungen, also wie von denen, die wir jetzt schon angesprochen haben, einerseits zum Beispiel Wandel der Elternrollen, was kontinuierlich auch weitergeht, gleichzeitig aber ein ansteigender Anteil zum Beispiel an Männern, die antifeministisch sind. Das ist, zumindest die, die mal gefestigt antifeministisch sind, ist weiterhin eine Minderheit, aber eine scheinbar wachsende.
Ja, mit der Hoffnung, ein neues, altes Rollenbild wiederzufinden und dann sozusagen die Probleme, die man aktuell hat in der modernen Welt, vor allen Dingen wirtschaftlicher Natur, damit überwinden kann. Das ist ja doch, wie hieß es vorhin so schön, eine eher unterkomplexe Antwort auf die Probleme, die wir in den Zeiten heute haben, oder?
Ja, ich glaube, dass der Punkt ist tatsächlich, dass sich verschiedene Dinge überlagern. Ja. Auf der einen Seite haben wir eine overall gegebene Liberalisierung. Also auch in fast allen Milieus wollen die Leute die Uhr nicht mehr zurückdrehen. Trotzdem wird in manchen Regionen Deutschlands doch rechts außen gewählt und die Partei möchte das Rad wieder zurückdrehen in die 50er Jahre. Also diese Widersprüche, die finde ich besonders interessant, aber die sind nach wie vor gegeben. Es gibt immer mehr Männer, die Elternzeit nehmen, aber gleichzeitig wächst der ökonomische Druck. Ich glaube, an diesen Bruchlinien wird sich die Zukunft dann auch entscheiden.
Und die Frauen, wie sehen die das? Wie machen die das mit? Wir haben das ja schon vorhin festgestellt. Natürlich gibt es bei der letzten Bundestagswahl oder auch bei den Landtagswahlen schon einen Überhang von Männern, die beispielsweise die AfD wählen. Aber es ist ja nicht so, dass es nur Männer sind, die das sind. Es sind ja auch sehr viele Frauen. Wünschen die sich denn auch ein Zurück zu einem traditionelleren Familienbild?
Also wir haben eine Untersuchung gemacht nach den Landtagswahlen in drei Ostbundesländern und wir haben gefunden, dass es bei einem Punkt keinen Geschlechtsunterschied gibt. Mhm. Aber dieser Punkt war ein guter Prädiktor, die AfD zu wählen, und das war Wut. Also unabhängig vom Geschlecht sind Menschen ziemlich wütend auf die Politik, also politische Wut, und sehr unzufrieden mit der Art und Weise, wie Politik aktuell aussieht. Und diese Wut, die zahlt direkt ein in AfD-Wahlverhalten. Also da zeigt sich, dass eben die Angebote an Identitätspolitik, Geschlechterpolitik immer nur ein Faktor von vielen ist. Ja. Aber was die Geschlechter einigt, und das könnte vielleicht an einem gemeinsamen Stammtisch dann diskutiert werden, ist die Wut auf die Politik. Und ich glaube, das wäre auch ein Ansatzpunkt, tatsächlich diese Unzufriedenheit zu adressieren.
Und ja, da ist es sehr Punkt, dem ich sehr, sehr zustimme. Und klar, die AfD versucht, diese Wut zu kanalisieren und schafft es oft. Gleichzeitig würde ich sagen, gibt es vielleicht auf der linken Seite, fällt mir am ehesten Heidi Reichenegg ein, die das vielleicht irgendwie habituell auch irgendwie schafft, diese Wut zu kanalisieren. Also es gibt sozusagen eine Frau, die mit einer bestimmten Rolle das übernimmt und auch eine, ja, auch in der Art, wie sie redet, eine gewisse Wut ausstrahlt und vielleicht damit kanalisiert. Aber es gibt kein Männerpendant dazu.
Auf der linken Seite, meinen Sie? Ja. Interessant, da war Frau Weidel auf der rechten Seite als Frau. Spielt das eine Rolle?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, Heidi Reicheneck hat für die Frauen eine große Rollenvorbildfunktion. Das ist ja auch gar nicht so häufig. Also dass es politische Frauen gibt, PolitikerInnen, die eine Vorbildfunktion haben, also für junge Frauen. Und ich glaube, dieser Punkt ist nicht zu unterschätzen. Das gilt für andere Parteien ja dann sozusagen in Abwesenheit. Die haben eben das deutlich weniger zu bieten. Also Frauenvorbilder, die auch mal auf den Tisch hauen und auch das artikulieren, direkt ohne Zensur, was Frauen denken in einer bestimmten Situation, da punktet die Linke deutlich stärker als alle anderen Parteien.
Bei mir auf dem Zettel steht, welche Rollenangebote müssen Politiker machen? Jetzt stellt sich die Frage, jetzt wo sie sich so beantwortet haben, und die Frage gehe ich dann an Herrn Hudde weiter, es müssen bestimmte Rollen Politiker wahrscheinlich auch geben, Politikerpersonen, die ja die Wut ansprechen und dann vielleicht auch die Männer und Frauen auf geeigneter Weise. Gibt es die aus Ihrer Sicht im politischen Spektrum heute?
Die sehe ich eben kaum. Mhm. Und das ist auch dieser Punkt. Ich denke, die erfolgreiche Strategie wäre ein bestimmtes, wenn man jetzt meint, zum Beispiel als Grünen-Politiker, ich würde gerne diese Art von Männerrolle pushen wollen oder diese Art von Männer ansprechen, dann nicht drüber schreiben, sondern das vorleben. Mhm. Und dann hoffen, dass man auch, wenn man das vorlebt, dass man auch Leute irgendwie dafür begeistern kann. Da sehe ich, da fällt mir aber wenig ein. Also ich meine, wir hatten irgendwie von denen, die eine relevante Reichweite haben bei den Grünen oder insgesamt unter linkeren Männern, Robert Habeck noch. Ja. Der hat auch auf Social Media noch eine Reichweite, ohne dass er Wut ausstrahlt, soweit ich das wahrnehme.
Gegen sich selbst vielleicht, wir wissen es nicht.
Aber irgendwie jetzt von den aktuellen, also die, aus der aktuellen Spitzenpolitik, fällt mir nicht wirklich jemand ein.
Also die emotionale Ansprache fehlt. Brauchen wir denn Schritt weiter eigentlich? Das wäre eigentlich im Grunde genommen auch meine Schlussfrage an Sie alle drei. Brauchen wir denn überhaupt eine dezidierte Männer- oder Männer- und Frauenpolitik? Oder geht es nicht eher darum, so hat es die Taz geschrieben, als sie kommentiert hat, was die Grünen in ihrem Manifest geschrieben haben, wir brauchen einfach nur bessere Politik. Das hat mit Männern und Frauen gar nichts zu tun.
Naja, das Thema ist jetzt da und es wird ja auch instrumentalisiert von rechts. Ich glaube, wenn man das unbeantwortet lässt, dann ist das ein Problem. Grundsätzlich wäre ich auch dafür, gute Politik für alle zu machen. Aber das Thema jetzt einfach offen zu lassen und nicht anzusprechen und nicht zu adressieren, halte ich für auch eine politische Unterlassungssünde.
Ja, erteilen.
Möchte ich gern zustimmen. Also in meiner perfekten Welt geht es natürlich auch immer um materielle Fragen und weniger um identitätspolitische. Aber jetzt liegen die Dinge hier eben so auf dem Tisch und das vermischt sich ja auch zum Teil mittlerweile mit materiellen Fragen und kulturellen. Und ich glaube, jetzt muss man als Linker strategisch sein und jede Ideologie, die man ja auch immer zurecht hat, auch über Bord werfen und irgendwie einen sauren Apfel beißen.
Ja, Herr Hudde?
Ich würde sagen, wenn ich mir die letzten erfolgreichen politischen Bewegungen in Deutschland international anschaue, dann würde ich sagen, es sind eher die erfolgreich, bei denen kulturpolitische Dinge mitschwingen, aber nicht im Zentrum stehen, sondern die eben über materielle Dinge reden. Und ich denke auch, jetzt erstaunlich erfolgreicher Wahlkampf war ja bei der letzten Wahl Die Linke. Und ja, wir haben Heidi Reicheneck, die auch eine Identifikationsfigur sein kann. Aber wenn ich sie reden höre, dann meistens über Rente oder Miete oder Reichensteuer, nicht über Geschlecht. Wenn ich anschaue in New York, vielleicht Soran Mandami, der vielleicht so ein bisschen als Vorbild für viele gilt, soweit ich das erkenne, redet er vor allem über Geld und über Kitas und über eine Vermögenssteuer und über kostenlose Busse und nicht über Identitätspolitik. Und ich denke, auf einer liberal-konservativen Seite würde ich auch tippen, dass die erfolgreicher sind in der aktuellen Zeit, die über Wirtschaftspolitik, über Aufschwung, über Leistung reden. Also ich tippe eher, die in nächster Zeit erfolgreich sein werden, sind eher die über Materielles reden.
Über Materielles reden und aber auch in der Lage sind, materielle Fortschritte zu schaffen. Das ist ja immer der Anspruch an Politik. Männer wählen rechts, Frauen links. Gibt es einen politischen Gender Gap? Das war unser Thema heute im SWR Kulturforum. Es haben mit mir diskutiert Dr. Ansgar Hudde, Soziologe von der Universität Köln, Julian Theilen, Feuilleton-Redakteur bei der Welt und Professor Dr. Eva Weiter. Sie leitet die Abteilung Sozialpsychologie an der Universität Trier. Mein Name ist Klaus Heinrich.